Ein Beitrag und eine Frage heute Abend nur. Man merkt, wir sind schon noch am Anfang vom Kurs. Aber ganz schöner Beitrag und auch eine tolle Frage, muss ich sagen. Ganz großen Dank für die bewusste Begegnung mit der Natur heute. Ich war so sehr berührt, dass mir Tränen gekommen sind. Wie eine der schönsten Kathedralen tauchte dieser Wald auf, heilig, Licht, präsent, natürlich. Mein Herzraum weitete sich tatsächlich. Meine Arme fühlten sich leichter an, weiter. Ja, da war wirklich mehr Raum zu spüren. Ich bemerkte auch ein wenig Traurigkeit, diesen Ort wieder zu verlassen und versuchte, das lichte Gefühl noch etwas mit mir zu tragen, es zu bewahren. Ja, wunderbar, wenn so ein Erleben stattgefunden hat. Ich hoffe, dass das Erleben vielleicht dann auch in der Meditation auch nochmal vielleicht hochgebracht werden konnte. Das wäre natürlich auch schön, wenn so ein Erleben dann auch, wenn man sich daran erinnert in der Meditation und das sozusagen als Anlass dafür nimmt, die Meditation auch einzusteigen in so ein, ja, in so ein Metta-Gefühl, in so ein Liebesgefühl, in so ein Verbundenheitsgefühl. Und dieses Gefühl, das ja da ist, das auch einen Abdruck in unserem Herzgeist hinterlassen hat, das sozusagen als Einstieg auch für die Meditation zu verwenden. Also ich mache das auch total gern. Wir sind ja auch so ein bisschen Kraftortforscher und versuchen immer wieder auch besondere Orte auch aufzusuchen und uns da ganz reinzugeben und zu verschmelzen mit den Orten. Und da haben wir jetzt schon auch eine ganz kleine Ansammlung auch uns erschaffen. Und es ist tatsächlich so, wenn ich an die Orte hin denke und spüre, dann kommt das Erleben wieder hoch, wenn das Erleben stark genug war. Also es ist ganz ein wichtiges Erlebnis und ein ganz ein wichtiges, ja, geschicktes Mittel auch für die Meditation dann. Ja, es ist tatsächlich auch ein toller Wald da oben. Leider ist der Weg ein bisschen weit, das muss man sagen, sodass das Verweilen im Wald dann ein bisschen zu kurz kommt oder ja nicht so vielleicht so ausgedehnt erlebt werden kann, wie es schön wäre. Ja, es ist so ein bisschen ein verwunschener Wald auch, so ein bisschen so ein, vielleicht auch so eine Art Märchenwald. Auf alle Fälle die Wiese, die neben dem Wald ist, das ist so eine Streuwiese, so eine Feuchtwiese. Und es ist tatsächlich auch eine Märchenwiese. Und da wachsen jetzt noch nicht, aber das kommt vielleicht in einem Monat, wird es soweit sein, da wachsen die Trollblumen. Und Trollblumen, das ist für mich auch immer ein Zeichen, dass da die Devas auch noch zu Hause sind. Diese gelben, also so kleine gelbe Boller. Also wie Hahnenfuß, bloß größer und ein bisschen kompakter, sind die Trollblumen. Heißen nicht umsonst Trollblumen. Ja. Hat schon auch immer Bedeutung, so die Namen. Jetzt momentan sind am Bach da entlang sind die Schlüsselblumen, die Himmelsschlüsselblumen. Meine, warum heißen die Himmelsschlüssel? Das ist ja auch, ist ja vielleicht auch nicht nur Zufall. Und wenn man sich ganz so mal in so eine Himmelsschlüsselblume reinbegibt, dann hat, weiß man, warum die so heißen. Es sind auch wunderschöne, wunderschöne Blumen und eben auch mit einer unglaublich lichten Kraft. Es ist eh erstaunlich, wie in all den Blumen fast diese lichte Kraft so deutlich zu erleben ist. Ich glaube, Blumen haben vor allem auch diesen Auftrag oder diese Aufgabe, uns mit ihrer lichten Kraft eben auch wieder an das zu erinnern, wo wir auch herkommen. So ein bisschen zu verführen in einem positiven Sinne. Oder eben uns auch mit der Schönheit der Natur wieder zu verbinden. Also das ist, glaube ich, schon auch eine ganz schöne Aufgabe, die Blumen da haben. Ja, danke. Und dann jetzt eine Frage zur Anstrengung. Verbissene Anstrengung. Und in Anführungszeichen, der Herr gibt es den Seinen im Schlaf. Welche Kriterien hat der mittlere Weg? Rechtes Bemühen, rechte Anstrengung. Welchen Anspruch? Naja, das ist eine ganz wichtige Frage, weil wir alle letztendlich damit auch zu tun haben, gerade in einem Meditationskurs. Und ich verwende da immer ganz gern den Ausdruck entspannte Disziplin. Also so, da ist, glaube ich, beides enthalten, entspannte Disziplin. Also ganz in der Entspannung bleiben, aber gleichzeitig auch eine gewisse Disziplin aufrechtzuerhalten. Also das ist für mich so ein Ausdruck, dass das ziemlich gut schildert. Ja. Es gibt ja da auch ganz eine schöne Geschichte in der buddhistischen Literatur, wo auch ein junger Kerl beim Buddha um Aufnahme bittet, Mönch werden möchte und das auch wird und dann eben vom Buddha gehört hat, dass man da die Befreiung erreichen kann, das Ende von jeglichem Leid und so, und dann klemmt er sich halt da so richtig rein und vor allem mit der Gehmeditation, macht Gehmeditation von frühmorgens bis spätabends, geht auf und ab, geht auf und ab und so. Und irgendwann wird dann die Füße ganz wund und der Gehpfad wird schon voller Blut und irgendwann erkennt er auch, obwohl er zuerst noch versucht durchzuhalten, erkennt er, dass er nicht da hinkommt, wo er eigentlich so sich erhofft hatte, hinzukommen. Ja, und ist dann kurz davor auch die Robe wieder abzulegen, wieder zurückzukehren in sein Leben, die Praxis auch niederzulegen. Und irgendwie bekommt es der Buddha mit seinem himmlischen Auge oder mit seinem himmlischen Gefühl oder mit seiner himmlischen Wahrnehmung bekommt es mit, dass der da sozusagen wieder den Weg abbrechen will und lässt ihn zu sich holen und gibt ihm dann ein total schönes Gleichnis. Er fragt ihn dann, ob er dieses Instrument, wie heißt dieses indische Instrument? Sita. Nee, noch. Was gibt es da noch? Sita. Ja, irgendein indisches Saiteninstrument. Wir können auch Gitarre nehmen, ist ja eigentlich viel naheliegender. Ja. Und dann fragt er ihn, wie hört sich das an, wenn du die Saiten ganz stark anziehst? Und dann sagt er, das hört sich ja furchtbar an, das kann man nicht anhören. Ja, und wie hört sich das an, wenn du die Saiten ganz locker lässt? Ja, das hört sich auch furchtbar an, das kann man auch nicht anhören. Ja, wie müssen die Saiten gestimmt sein, sodass man das gut anhören kann? Ja, die müssen in der richtigen Stimmung gestimmt sein. Also das muss genau richtig gestimmt sein. Und genauso so ist es mit der rechten Anstrengung. Das muss genau gestimmt sein. Also nicht zu viel und aber auch nicht zu wenig. Ja. Zu viel ist diese Verbissenheit dann das Resultat, oft auch eine Verspannung, die dann zu erleben ist, wo man dann auch wirklich körperlich das vielleicht auch sogar erleben kann, nicht nur im Kieferbereich, sondern auch oft im Stirnbereich, wo dann auch hier, also gerade wenn man hier zu stark versucht, bei der Nasenspitze jetzt zu bleiben und so, ist oft das Resultat eine gewisse Verspannung im Stirnbereich. Wenn man zu locker die Sache angeht, auch hier im Meditationskurs, dann kann es halt sein, dass man ständig so am Einnicken ist und dann irgendwie so auch nicht irgendwie zufrieden ist mit dieser Haltung. Also da auch letztendlich immer wieder für sich selber auch zu schauen, wie ist für mich der mittlere Weg? Wie ist es für mich stimmig? Beim einen, der muss ein bisschen mehr anziehen und dann stimmt's. Beim anderen muss ein bisschen mehr Entspannung rein, beim einen ein bisschen mehr Disziplin rein. Ja, so vielleicht auch, wenn wir einen Weg beschreiten und dann kommen wir zu weit rechts und sind da am Abrutschen, vielleicht sogar rechts am Hang, dann müssen wir schauen, dass wir weiter links gehen. Wenn wir zu weit links gehen, dann müssen wir schauen, dass wir wieder mehr in die Mitte kommen. Und diese entspannte Disziplin, das kann sich auch von Tag zu Tag auch verändern. Ja, das ist nicht immer gleich. Manchmal tut man sich total leicht, da ist es gar kein Problem, so in dieser Disziplin auch zu bleiben. Da geht es mehr darum, dass man in die Entspannung kommt. Man ist gar kein Problem, hier auch in die Meditationshalle zu kommen. Man freut sich drauf, man ist da, man freut sich, dass man in der Gruppe ist. Es ist alles, passt gut. Und dann ja, ist die Disziplin gegeben und muss man vielleicht ein bisschen mehr noch die Entspannung reinbringen. Also ich werde auch gleich noch einen Aspekt reinbringen, der ganz, ganz wichtig ist bei der Entspannung auch. Ja. Ja, in dem Zusammenhang, wir hatten ja heute davon gesprochen über die bedingte Entstehungskette und hatten einen wichtigen Teil auch angesprochen, wo es eigentlich darum geht, wie wir uns da verhalten können oder wie wir da aussteigen können, wie wir da in ein neues Bewusstsein kommen können, wie wir da ja, rauskommen können aus diesem automatischen Reagieren. Ja. Und dieses Reagieren, das ist auch ein ganz schönes Wort, wie wir auf unsere Gefühle eigentlich die ganze Zeit auch reagieren. Und dieses Reagieren, das sagt es eigentlich sehr deutlich. Da ist dieses Reagieren. Oder oft ist es auch ein Korrigieren von dem, was gerade abläuft. Also so ein Eingreifen. Also ich hatte heute diesen Begriff verwendet, dieses Greifen. Dass wir immer wieder die Tendenz haben, dann zu greifen, zu ergreifen. Aber vielleicht auch die Tendenz haben, einzugreifen. Das ist, wo ich manchmal sage, da wo der Macher, dieser Macher, den wir auch in uns haben, der vielleicht neben unserem Denker die zweitstärkste oder vielleicht genauso starke Ich-Identifikation ist. Ja, ich mache, also bin ich. Und deswegen fällt es uns auch so schwer, auch einmal aus dem Machen rauszukommen. Das einmal, dieses Machen sein zu lassen und uns einmal dem Erleben hinzugeben, dem Erleben zu übergeben. Ja. Und das ist im Alltag in dem bedingten Entstehen, das wir da immer wieder aufrechterhalten. Aber das ist natürlich auch in der Meditation, auch, wo das stattfindet. Und das ist ganz, ganz wichtig, da in der Meditation auch diesen Macher auch einmal, ich möchte es ein bisschen salopp formulieren, dem auch einmal ein bisschen Urlaub zu gönnen. Ja. Den haben wir ja zu Hause zur Genüge, den Macher, wo wir ja auch in einer Gesellschaft leben, wo der ja sehr, sehr gepriesen wird, der Macher. Da, wo es ja darum geht, in der Leistungsgesellschaft und gerade jetzt, wo man wieder diese ganze Thematik da hatte mit der Wahl und mit den verschiedenen Wahlprogrammen und mit dem Koalitionsvertrag und Sondierungsgespräche und all das. Und dann war eben, oder was auch in den Talkshows teilweise abgelaufen ist, ist immer wieder drum gegangen, um diese, wie war der Begriff, früher war es Hartz IV, dann war es Bürgergeld. Um dieses Bürgergeld ist jetzt gegangen, jetzt kriegt es wieder einen anderen Begriff nochmal. Und dass ja niemand irgendwie vielleicht es ausnutzen könnte und dann ganz so ungerechte, unfaire Gesellschaft entsteht, weil ein paar Leute vielleicht das Bürgergeld kriegen, die aus welchen Gründen auch immer vielleicht eine Arbeit annehmen können, aber es eben nicht machen. Wobei man da vielleicht auch immer wieder individuell sehr genau hinschauen müsste, was sind die wahren Gründe, warum jemand da vielleicht auch nicht da in dieses System auch reingeht oder das vielleicht auch nicht kann. Ja. Und dann wird da über diese Thematik, das sind vielleicht ein paar tausend, wo gar nicht viel zusammenkommt, dann wird da ewig nur noch über dieses Thema gesprochen. Und das ist so, ich möchte mich da jetzt auch nicht in der Diskussion da reinbegeben, aber es ist so ein bisschen ein Zeichen dafür, wie stark unsere Leistungsgesellschaft und unser Macher auch honoriert wird und gepflegt wird und belohnt wird. Und Leistung muss sich lohnen und so, diese Haltung eben. Und dann ist natürlich auch klar, dass wenn wir in einen Meditationskurs kommen und dann wird uns gesagt, ja, du kannst jetzt einmal aus diesem Leistungsdenken aussteigen, du kannst einmal diesen Macher in Urlaub schicken, du kannst jetzt einfach mal sein, da fällt uns das natürlich nicht sofort ganz leicht. Also da braucht man eben auch ein paar Tage, bis man dahin vielleicht in ein neues Bewusstsein reinkommen, in eine neue Haltung auch reinkommen. Und dann haben wir es uns vielleicht auch angewohnt, bis zum Ende des Kurses, haben da eine ganz neue Einstellung erreicht. Und dann haben wir gerade noch, wenn wir nach Hause kommen am Samstag, haben wir noch den Sonntag, wo wir schauen müssen, dass zu Hause alles in Ordnung ist. Am Montag gehen wir wieder in die Arbeit, wo wieder der Macher gefordert ist. Also das ist schon auch nicht so ganz einfach, die Situation bei vielen, in der wir uns befinden. Ne? Naja, auch da, wir, aber das ist jetzt nur ein kleiner Abzweig, wir sind die Schöpfer unserer Lebensumstände, wir gestalten unser Leben und wir können uns vielleicht gerade in so einem Meditationskurs natürlich auch einmal die Frage stellen, in was für einem Leben möchte ich leben oder wie soll meine Lebenssituation ausschauen, wie möchte ich mein Leben gestalten. Also das ist ja auch eine total schöne Möglichkeit, die wir hier haben. Und nicht unterschätzen, dass wir eine ganz, ganz starke Kraft haben und eine sehr starke schöpferische und gestalterische Kraft haben. Ja. Und vielleicht auch, ja, auch das vielleicht kommt mir gerade so hoch, nochmal zu schauen, ist das, was ich mache, habe ich da wirklich Freude dran? Habe ich da wirklich das Gefühl, dass das meine Berufung ist, meine Lebensaufgabe ist? Oder mache ich es ganz einfach, weil ich gewisse Verpflichtungen habe und gewisse Ängste habe und dann eben denke, wenn ich den Verpflichtungen nicht nachkomme und dass dann irgendwie die finanziellen Sorgen auftauchen und ja, und all die Umstände dann ins Wanken kommen und. Ja. Klar, wir können jetzt nicht Harakiri machen, bloß weil wir jetzt einen Meditationskurs mitgemacht haben und dann nach Hause gehen und sagen, jetzt schmeiße ich alles über den Haufen. Aber vielleicht einmal ganz einfach für sich selber auch nochmal zu schauen, was möchte ich mit meinem Leben machen? Also bei mir ist jetzt tatsächlich auch so, jetzt, ich wäre heuer 70 Jahre, das ist ja sehr, sehr absehbar. Die meisten von euch sind jünger, nicht alle. Und wo man sich dann schon auch ab einem gewissen Alter auch die Frage stellen kann und vielleicht auch muss, was möchte ich mit dem Rest meines Lebens machen? Also eine ganz wichtige Frage. Mit 70, wie lange hat man noch? Das kann ganz, ganz schnell vorbei sein. Ich war dieses Jahr bei einem Freund auf der Abschiedsfeier. Der war 2 Monate älter wie ich. Ganz, ganz schnell, auf einmal, zack. Also es ist nicht einmal eine Garantie, dass man, wenn man jung ist, dass man dann noch so und so viele Jahre vor sich hat. Letztendlich, der Buddha hat gesagt, wir sollen jeden Tag so leben, als ob es der letzte wäre. Und dadurch würde man viel bewusster leben. Und nicht so irgendwie das Leben so über die Runden bringen wollen oder einfach so hineinleben und irgendwie, ja, wird schon gehen und ja, ich muss und soll und so, sondern nochmal wirklich ein bisschen reinschauen, reinspüren. Also dafür ist auch der Meditationskurs auch eine ganz schöne Möglichkeit. Aber um da auch vielleicht ein bisschen tiefer reinzukommen, ist eben auch Voraussetzung, diesen Macher und diesen Denker mal loszulassen, mal sich ja, auch mal ein bisschen leer zu machen, sodass vielleicht auch neue Ideen, neue Impulse, neue Inspirationen hochkommen können, neue Träume vielleicht oder alte Träume wieder hochkommen können, die wir vielleicht noch in unserer Jugend hatten und wo man noch ja, für den Frieden in der Welt ganz unser Leben geben wollten. Also ich bin ja noch so, gerade noch so in der Hippie-Generation auch so groß geworden und also ich bin schon noch in der Zeit, wo es wirklich um jeden, ja ich möchte nicht sagen Zentimeter, aber ich möchte eher sagen Millimeter gegangen ist, wie die Haare wachsen durften und das war wirklich ein Kampf für längere Haare, weil lange Haare hat Freiheit bedeutet, das war ganz einfach so. Lange Haare war das Symbol für Freiheit. Ja, heute kann jeder machen, was er will. Lange Haare, kurze Haare, Glatze, viele haben Glatze. Man macht, was man will heutzutage. Also es ist, früher musste man noch kämpfen. Ja. Also manches hat sich auch verändert. Manches ist ein bisschen einfacher geworden. Ernta war ganz einfach in der Hippie-Generation, da war ganz einfach Liebe und Frieden. Das waren die zwei Love and Peace. Das, um das ging es. Und um das geht es eigentlich jetzt immer noch. Es geht um nichts anderes. Es geht um Liebe und Frieden, nach wie vor. Ja. Und gleichzeitig hat man das Gefühl, als wir näher gekommen sind in diesen, wie lange ist denn her, Ende 60er, Anfang 70er Jahre, gut 50 Jahre ist das her. Also näher gekommen ist man dem nicht. Ja. Was ist da schiefgelaufen? Was ist aus all den Leuten geworden, die da damals so dafür gebrannt haben, die da ihr ganzes Herz dafür gegeben haben, wo sind die alle geblieben? Ja. Oder sind die alle schon noch da, aber nicht so vielleicht so ganz offensichtlich laut da, sondern wirken eher im Stillen? Ja. Auch da, es gibt unglaublich viel ganz, ganz tolle Bewegungen gerade, also ganz tolle Entwicklungen, die momentan stattfinden, aber von dem hört man oft nicht so viel. Man hört von dem anderen, das ist wahnsinnig laut. Also das ist wahnsinnig laut und das nimmt all den Raum ein. Und ja, und von den neuen Bewegungen, von dem neuen Leben, von den neuen Wegen, da kriegt man nicht so viel mit. Wenn man sich ein bisschen in dem Bereich informiert, dann kriegt man auf einmal so nach und nach mit, Mensch, da passiert ja unglaublich viel. Ja. Und da kommt man wieder nochmal zu dem Bereich, dann ist man in dem Bereich, dann öffnet sich nochmal ein ganzes Feld und da noch ein weiteres Feld. Und das ist auch ganz, ganz schön, das auch mitzubekommen. Ja, dieses mal aussteigen aus diesem Reagieren, Korrigieren und sich einmal dem Leben anvertrauen. Das üben wir in der Meditation und das üben wir natürlich auch, wenn ihr in der Natur seid, auch einmal dem Naturbewusstsein, sich dem auch anvertrauen, sich dem hingeben, sodass dann so ein Erleben stattfindet, wie es ja hier geschildert worden ist, wo man auch, auch aussteigt aus dem alles benennen müssen. Das ist ja auch sowas, wo wir ganz, ganz schnell am Reagieren sind, wo wir alles sofort einsortieren müssen, alles sofort bewerten müssen und beurteilen müssen, benennen müssen. Und durch dieses, das sagt das Wort auch ganz schön, durch dieses Beurteilen findet auch ein Teilen statt. Da, wo wir nicht mehr in der Einheit sind, wo wir nicht mehr in diesem verbundenen Erleben sind, sondern indem wir einen Baum Baum nennen. Es ist wie, als wenn wir das etikettieren und dann so fast so wie einen Schleier da reinschieben. Das ist dann nicht mehr das unschuldige Gewächs, das vor uns ist, sondern ein Baum hat natürlich auch eine Geschichte. Ja, und das ist mit irgendwelchen Gedanken, mit irgendwelchen Erlebnissen verbunden und die kommen dann auf einmal so rein. Ich hatte heute mit der Eiche das angesprochen und da natürlich gibt es auch eine große Geschichte, vielleicht eine deutsche Geschichte auch mit den Eichen, stark wie Eichen oder ja, aber auch vielleicht auch eine individuelle Geschichte. Und diese Geschichte auch mal ruhen lassen, da nicht drauf eingehen, sondern möglichst unwissend, unbelastet, unbedarft sich der Natur auch annähern und da reingeben, sodass dann eben ganz was Neues auch erlebt werden kann, ganz was Unschuldiges, möchte ich es fast nennen, erlebt werden kann. Ja. Wo wir dann das, was in der Natur, was uns geschenkt wird, dass das nochmal auch so nicht eingeklemmt wird in irgendwas schon, sondern wo das in seiner ganzen Schönheit und in seiner ganzen Lebendigkeit mit uns in Kontakt gehen kann. So in der Art vielleicht auch. Das ist auch ein Aussteigen aus dem bedingten Entstehen, wo wir da nochmal versuchen, da nochmal eine neue Offenheit auch zu haben. Auch diesem ständigen Reagieren und Korrigieren und Einsortieren, dem auch mal ein bisschen zu entsagen. Wir hatten da heute auch so eine kurze Diskussion über auch diesen Begriff, der in der buddhistischen Praxis immer wieder verwendet wird, die Sinne beschützen. Das ist ja auch so ein Teil von der bedingten Entstehungskette. Und da ist mir heute nochmal bewusst geworden, also das war mir in der Klarheit nie so bewusst, dass Sinne beschützen eigentlich nicht bedeutet, jetzt nicht mehr sich zu öffnen für das, was alles zu erleben ist, nichts mehr. Also praktisch nicht mehr die Augen zu öffnen, dass wir ja nichts sehen oder ja nichts hören. Das ist damit mit Sinne beschützen nicht wirklich in der Tiefe gemeint, sondern es ist eigentlich eher gemeint, wir sollen die Sinne beschützen vor unseren Reaktionen, vor unseren Einschachtelungen, vor unseren Engmachen. Also die Sinne, das Sinneserleben einmal wirklich in seiner Ursprünglichkeit erleben, ohne darauf zu reagieren. Also auch eine Praxis, die der Buddha auch einem Wanderasketen empfohlen hat, dem Bahia, der wissen wollte, wie kann er ganz schnell in ein anderes Bewusstsein kommen. Und der Buddha hat ihm dann gesagt, hören beim Hören, sehen beim Sehen, ohne eine Geschichte draus zu machen. Indem wir anfangen, eine Geschichte draus zu machen, zu dem, was wir jetzt gerade hören, ist nicht mehr dieses reine Hören da, sondern ist die Geschichte vom Hören da. Und das Gleiche ist natürlich auch in der Meditation. Wenn wir ja eben da uns irgendwelche Geschichten über den Atem auch erzählen, dann ist nicht mehr das Erleben des Atems da, sondern dann ist eine Geschichte über den Atem da. Ja, und da eben auch zu versuchen, immer wieder das loszulassen, diese Geschichten erzählen, dieses Einsortieren, dieses Machen auch, was nicht so einfach ist in der Meditation. Wir haben alle so das Gefühl, ja, ich muss ein bisschen eingreifen, ein bisschen da und da einen guten Weg zu finden. Also wie gesagt, das ist eben schon auch eine Kunst, da in der Mitte zu bleiben, weil auf der einen Seite hören wir, ja, wir sollen etikettieren und nicht den Gedankenprozess fortführen. Und da gehört natürlich auch ein bisschen auch ein Bemühen dazu. Und gleichzeitig soll man irgendwie ja auch einen Weg einschlagen, der nicht so sehr mit Eingreifen und mit Machen zu tun hat. Das wird am Anfang, muss man vielleicht ein bisschen machen in dem Zusammenhang, aber das wird mit der Zeit, wird es einfacher und einfacher. Und dieses Machen wird dann ersetzt von einer Kraft der Hingabe, die uns da ganz reingibt und wo es dann viel mehr fast so selbstverständlich wird, dass wir jetzt im Erleben des Atems aufgehen. Da wo wir nicht immer nochmal neu ersetzen müssen und wieder eben diesen Schwenk machen müssen, sondern je mehr wir uns dann darauf einlassen, je mehr wir uns dem Erleben hingeben, desto leichter sind wir dabei und desto weniger müssen wir auch machen, sondern eigentlich nur genießen, erleben, ja, einlassen, hingeben. Nur in Anführungszeichen. Das vielleicht nochmal so ein bisschen als eine Anweisung, wie man auch in der Meditation einen guten mittleren Weg finden kann und so diese entspannte Disziplin immer wieder nochmal neu für sich findet, sodass wir ein Gefühl der Stimmigkeit in uns haben. Also so, das ist so ein guter Wegweiser, so ein Gefühl der Zufriedenheit, des Einverstandenseins, ein Gefühl der Stimmigkeit in uns. Ja, es ist okay. Und dann sind wir auf einem guten Weg, dann sind wir in einer guten Richtung auch unterwegs. So bei dem rechten Anstrengung, da ist auch so ein bisschen die Richtung, richtige Anstrengung, die richtige Richtung auch noch einzunehmen. Ja. Ja, die Richtung ist eben raus aus dieser Enge, raus aus diesem Ich-Machen, rein in was Weiteres, in was Lichteres, Leichteres, in was Heileres, ja, nicht so Fragmentiertes. Okay, das war die Frage und der Beitrag. Wir können nochmal kurz aufstehen und die Beine ausstrecken und dann machen wir heute noch eine liebende Güte-Meditation.